Eine Million Stunden, das ist wirklich viel. Microsoft, oh Microsoft, mit dem gestohlenen Key. Aber beide stark mit dieser Community. In der Heise Show sind wir nicht allein. Gemeinsam lernen wir und tauchen ein. Mit Geburtstag, ein Grund zum Feiern steht bereit. WTF der Woche bringt uns manchmal Leichtigkeit. Ein Quiz zum Abschluss, wer weiß die Antwort schon.
Okay. Ja, das hallo erstmal. Noch persönlich von uns.
Hallo.
Das war jetzt der Anfang. Leider hat der Anfang nicht direkt losgespielt. Es ging nämlich los mit Hallihallo zur Heise Show. Ich weiß nicht, ob wir das schon auflösen wollen, was das sollte. Oder ob wir vielleicht
später machen.
Oder
die Leute raten es.
Ja, wir warten mal bis zur What the Fuck News. Was es mit unserem tollen neuen Heise-Show-Song auf sich hatte. Und da das Lied ja jetzt auch nicht von Anfang an leider abgespielt hatte und falls die Leute jetzt auch ein bisschen zu irritiert waren, würde ich, und halt zu irritiert waren, um auf den Text zu achten, würde ich jetzt nochmal kurz erklären und erzählen, welche Themen wir heute für euch haben. Wir fangen damit an, dass das Videospielunternehmen Ubisoft das Online-Spiel The Crew abgeschaltet hat und die Piratenpartei das für unzulässig hält. Dann sprechen wir darüber, dass OpenAI offenbar 1 Million Stunden YouTube-Videos genutzt hat, um ChatGPT zu trainieren. Und dann geht es noch um Microsofts Versäumnisse im Fall des gestohlenen Azure Master Keys. Bevor wir mit unserem ersten Thema allerdings anfangen, haben wir heute noch einen kleinen Nachtrag zur Sendung von letzter Woche, und zwar zu dem Thema, dass die Post die Nachtflüge für den Brieftransport einstellt. Da haben wir nämlich noch ein paar Insider-Infos von einem Zuschauer zu bekommen, die wir euch dann nicht vorenthalten möchten. Ich gehe einfach mal die Punkte durch, die wir da bekommen haben. Die CO2-Einsparung waren laut unserem Insider nicht der Grund für das Ende der Nachtflüge. Das haben wir ja auch schon vermutet. Angefangen habe das Ganze stattdessen mit dem Wunsch der Post nach einer Porto-Erhöhung. Die wurde von der Bundesnetzagentur aber abgelehnt und dafür wurden Erleichterungen bei den Kosten in Aussicht gestellt. Und dann ist es wohl auch einfach der Hauptgrund, dass immer weniger Briefe unterwegs sind. Die Flugzeuge konnten zuletzt wohl nur noch vollgemacht werden, weil auch Päckchen und andere Warensendungen mittransportiert wurden und das hat sich so einfach finanziell nicht mehr gelohnt. Zu der Frage, ob das Ende der Nachtflüge jetzt so zu verstopften Straßen führen wird, hat der Insider gesagt, dass man sich da keine Sorgen machen muss, weil pro Flieger das nur 2 Sattelschlepper sind und die würden gar nichts verstopfen. Zu den längeren Briefzustellungszeiten sagt er, dass das der Gesetzgeber berücksichtigen wird und dass auch die Sanktionsmöglichkeiten der Bundesnetzagentur verschärft werden sollen, wenn ein Brief nicht innerhalb von 3 Tagen zugestellt wird. Dann hat er uns auch noch zu den Zügen gesagt, weil wir ja überlegt hatten, warum wurde das denn nicht auf die Schiene einfach verlagert. Da meinte er, dass das natürlich eine tolle Idee gewesen wäre, aber dass das leider bei der Installation der Briefzentren nicht so bedacht wurde. Also ich nehme an, dass da einfach die Wege vermutlich zu weit sind zum nächsten Bahnhof. Und dann hat er uns noch ein paar Infos durchgegeben, wie das mit den Nachtflügen der Post überhaupt so früher abgelaufen ist. Also zum einen brauchte man die Flüge, um jedem Bundesbürger die Grundversorgung zu garantieren. Also wenn man einen Brief von Freiburg nach Rügen zum Beispiel schicken wollte, ging das, wenn man das bis zum nächsten Tag haben wollte, eben nur per Flugzeug. Und wir hatten uns ja auch Gedanken gemacht, ob wegen der Brieftransporte auch manchmal leere Flugzeuge unterwegs waren, aber das waren sie nicht. Das hätten die Fluggesellschaften alles schon gut geplant, dass das nicht nötig war. Und die Postflüge waren gesetzlich immer von Nachtflugverboten ausgenommen. Das hatten wir ja auch überlegt, ob das ein Problem war. Genau. Das noch als Nachtrag, ganz, ganz kleiner Nachtrag.
Aber spannend, oder? Finde ich spannend.
Ja.
Da also hat sprich, beim nächsten Urlaubsflug, wenn man nachts fliegen möchte, mal einfach eine Briefmarke an die Stirn kleben.
Aber meinst du, die fliegen dann nur für dich? Du wirst dann wahrscheinlich in irgendeinen Postsack gestopft.
Ja, das kann
natürlich auch sein. Du wirst ja jetzt auf die Straße verlagert. Ich bin nicht sicher, ob das gut funktioniert.
Bist du dann ganz lange mit dem Auto unterwegs?
Ein Nachtbrief.
Aber tatsächlich, ich habe da letztens in einem Podcast gehört, dass in den USA wurden Kinder mal ein paar Monate lang, konnte man die per Post verschicken. Irgendwie 1800 irgendwann oder dann, weiß ich nicht.
Also, ich dachte kürzlich.
Nee, das ist schon ein bisschen her. Und da konnte man die einfach per Post verschicken quasi. So, okay, das noch der Nachtrag auf jeden Fall zu den Postflügen von letzter Woche. Und jetzt geht's mit ganz frischen Themen weiter. Und zwar mit unserem ersten Thema. Das Videospielunternehmen Ubisoft hat am 1. April sein Online-Rennspiel The Crew abgeschaltet. Genauer wurden die Server des MMO-Spiels abgeschaltet, wodurch es unspielbar wurde. Die Piratenpartei vermutet, dass das womöglich gegen EU-Recht verstoßen könnte und hat deshalb in dem Fall eine Anfrage an die EU-Kommission gestellt. Um was geht es der Piratenpartei denn genau bei dieser Anfrage?
Naja, es geht um die Frage, dass Spiele halt Kulturgüter ja auch sind, so sag ich mal wie Literatur, und dass man das ja auch erworben hat und dass eben Hersteller nicht willkürlich darüber verfügen können, ob dieses Kulturgut erhalten bleibt oder unbenutzbar wird. Also ihre Forderung, die zielt darauf ab, dass es möglicherweise künftig Pflichten geben soll, die eben den Herstellern auferlegen, dass sie irgendwelche Anstrengungen unternehmen, dass das Produkt lauffähig bleibt, auch ohne eben die Server, die dem zugrunde liegen. Oder aber, dass sie alternativ das Ganze halt dann Open Source machen und dann eben Interessierten ermöglichen, das Ganze am Leben zu erhalten oder weiterzuentwickeln und dass sie eben das nicht komplett vom Markt nehmen.
Werbung.
Alltag in der IT-Zentrale.
Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das.
Yeah!
Setzen Sie auf hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
Aber da ist halt immer die Frage, ist das so vergleichbar mit normalen Kulturgut? Also ich meine, es werden ja unzählige Spiele rausgebracht, es werden immer mehr Online-Spiele rausgebracht. Und das bindet natürlich, also klar, erstmal noch Serverkapazitäten. Jetzt kann man sich fragen, wie lange funktioniert das? Aber werden dann die Spielehersteller auch noch verpflichtet, dauerhaft dafür zu sorgen, dass das noch spielbar bleibt? Weil das ist ja das nächste Problem, das dann kommt. Wenn man sagt, ja super, die Server laufen vielleicht noch, aber es ist nicht mehr spielbar, weil das Betriebssystem es nicht mehr unterstützt. Oder es Sicherheitsrisiken bietet. Also ich finde das doch auch ein bisschen fragwürdig. Und ich weiß natürlich nicht, an welcher Stelle man da die Grenze ziehen soll. Das wäre natürlich auch noch interessant, sich zu fragen. Welches Spiel ist denn so relevant, dass man die Server nicht abschalten darf?
Ja, und ich glaube, das Problem, was da natürlich auch da ist, ist, dass die fehlende Abgrenzung, also ein literarisches Werk ist halt ein Buch und ein Text und den gibst du halt raus und wenn irgendwann das Urheberrecht abläuft, dann kann der weiter publiziert werden. Bei so einem Spiel ist es natürlich so, dass ja möglicherweise da auch Quelltexte drin sind, die auch vielleicht noch in neueren Spielen verwendet werden und dass der Hersteller quasi verdonnert wird, seine Firmengeheimnisse alle publik zu machen. Und ganz zu schweigen von Drittlibraries, die auch teilweise da verwendet werden oder lizenzierten, was weiß ich, Geräuschen, Grafiken und so weiter und so fort. Also wie ist da die rechte Situation? Hat der Hersteller das denn überhaupt alles so frei zur Verfügung, dass er sagen kann, das mache ich jetzt mal Public Domain? Also ich finde, im Ansatz ist das zwar eigentlich eine schöne Idee, und auch eine zukunftsweisende mit Blick darauf, ich meine, wir unterhalten uns ja an vielen Stellen über die Frage von dieser digitalen Welt, was bleibt denn da später noch erhalten? Einerseits die Speicherträgerfrage oder die Frage, wie kann etwas archiviert werden, dass es für die Nachwelt erhalten bleibt, dass es auch in ein paar hundert Jahren noch Zugriffsmöglichkeiten gibt auf das, was wir heute als digitale Kultur haben. Wobei man natürlich auch sagen kann, wenn manches verloren geht, wäre es vielleicht auch gar nicht so schade. Aber eben, wie soll das laufen? Und das ist eine der vielen Fragen, die sich darum rankt. Ich weiß halt nur nicht, ob es dann so einfach zu lösen ist mit einem EU-Gesetz.
Piggy, hast du eine Idee, wie man das lösen könnte? Also sollte man irgendwie beim Kauf von Spielen vielleicht schon irgendwie so eine Mindestlaufzeit zugesichert bekommen oder irgendwie sowas? Hast du irgendwie eine Idee? Ihr?
Aber das ist ja trotzdem schwierig, ne? Hängt ja mal ein bisschen davon ab, wann. Also eine Mindestlaufzeit ist wahrscheinlich schwierig. Man könnte natürlich einen Zeitpunkt sagen. Das gibt es auch, glaube ich, bei manchen Herstellern, die zumindest mal garantieren, wie lange das läuft. Und dann hat man wenigstens noch so das Gefühl, oder kann das zumindest besser einschätzen, lohnt sich das jetzt noch zu investieren in dieses Spiel, wenn nächstes Jahr die Server abgeschaltet werden. Also das habe ich durchaus schon mal bei manchen Spielen gelesen. Und in vielen Fällen ist ja zumindest noch irgendwas mit dem Spiel machbar. Ne? Es gibt halt, die meisten Spiele haben einen Singleplayer-Modus oder man kann noch lokal Dinge tun. Und da ist sozusagen die Online-Plattform nur ein Teil. Aber wenn ich ein reines Online-Spiel habe und da die Server abgeschaltet werden, dann sieht es natürlich plötzlich ganz anders aus. Also und ja, wie soll man es lösen? Wie gesagt, den Vorschlag finde ich schon ganz gut, dass man sagt, okay, wir garantieren, dass das mindestens bis, keine Ahnung, Juli 2025 noch läuft. Danach kann es aber sein, dass wir es abschalten. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber wenn sich bis dahin herausgestellt hat, dass dieses Spiel sozusagen ein Kulturgut ist, ist halt die Frage, was man dann damit macht.
Ja, und kann man die Hersteller dazu zwingen, wenn das jetzt zum Beispiel ein wirtschaftlicher Misserfolg ist, also wenn es einfach ein Flop ist und die Infrastruktur kostet aber ganz schön viel Geld, um das aufrechtzuerhalten. Also das sind ja, da ranken sich ja viele Fragen dran. Ich glaube, man muss tatsächlich aber auch mal den Einzelfall betrachten. Also ein reines Multiplayer-Spiel ist natürlich schwer lebensfähig zu halten, wenn man jetzt die Server kappt. Es gibt ja auch viele Spiele, die sind gemischt. Da hat man Multiplayer-Modi und aber auch einen Singleplayer-Modus. Im Chat wurde auch schon darauf hingewiesen, dass gesagt wurde, dann sollte doch zumindest aber dieser Singleplayer-Modus dann doch per Patch oder Update dann nutzbar gemacht werden. Und ich meine, an manchen Stellen habe ich schon manchmal den Eindruck, dass eben die Hersteller auch einen Cloud-Zwang für Bestandteile von Titeln dann haben, die gar nicht davon von der Cloud oder vom Server abhängen. Also da könnte man das abnabeln und könnte sagen, der Status quo bleibt ja zu erhalten. Ich finde auch nicht, dass man die Hersteller dazu verdonnern kann, dass es dann ewig lauffähig bleibt. Ich sage mal, wenn die Technik darüber hinweggeht, das kam auch im Chat gerade, das Argument, dass dann eben die Betriebssysteme es nicht mehr hergeben und so. Ja gut, das ist vielleicht dann was anderes. Da gibt es aber ja wiederum auch häufig die Möglichkeit der Emulation. Also viele ganz alte Spieletitel kann man heute auch nicht mehr nativ auf den Geräten abfahren. Aber es gibt ja eben eine sehr große Community, die dafür sorgt, dass die dann eben in Emulatoren laufen. Kann man aber eben nicht mit Servern machen oder nur begrenzt, die es braucht, um den Betrieb der Spiele aufrechtzuerhalten.
Wobei man ja auch immer sagen muss, wenn ein Spiel noch sehr erfolgreich ist, dann gibt es ja auch oft für den Hersteller keinen Grund, die Server abzuschalten. Ist ja relativ klar. Wenn die Geld damit verdienen können, dann werden sie die Server nicht abschalten unbedingt. Das werden sie ja insbesondere dann tun, wenn es ein Misserfolg ist. Also entweder ein wirtschaftlicher Misserfolg oder eben ein Misserfolg, weil keiner mehr sich für das Spiel interessiert. Und dann gab es ja auch schon diverse Male, also oder ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Spielen das war, vielleicht weiß jemand aus dem Chat das noch. Es gab durchaus manchmal Hersteller, die dann entweder entsprechende Patches bereitgestellt haben, damit eben ein vorheriger zum Beispiel Cloud-Zwang abgeschaltet wird, weil dieser Cloud-Zwang insbesondere dafür da war, Kopierschutz und damit eben den wirtschaftlichen, sozusagen die wirtschaftliche Absicherung herzustellen. Das war also, wie gesagt, als Kopierschutz gedacht. Dieser Kopierschutz wurde dann in dem Moment entfernt, weil es keine wirtschaftliche Relevanz mehr hatte. Aber die Leute es dann weiterhin lokal nutzen konnten und es aber keinen Schaden mehr für diese Firma dann gab. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchem Spiel das war, aber ich meine mich da an ein, zwei Fälle erinnern zu können, mindestens wo das schon passiert ist. Und ja, gut, jetzt The Crew ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Also das ist so, auch so ein bisschen eine Provokation, hat man den Eindruck, das ganze Thema. Aber ich glaube nicht, dass man damit besonders weit kommen wird, mit dieser
Überlegung. Ja, wobei andererseits lesen wir ja auch bei uns im News-Ticker immer davon, dass ja zumindest die deutsche Spieleindustrie ja vehement auch fordert, dass es staatliche Hilfen gibt, weil sie sagt, sie braucht eigentlich so eine Art Kulturförderung für Spiele. Und wenn das aber, sag mal, diese Forderung könnte man, wenn man sie denn erfüllen wollte, zum Anlass nehmen zu sagen, okay, wenn ihr aber Kultur sein wollt, dann müsst ihr euch auch wie Kultur verhalten. Also dann kann das jetzt nicht sein, dass ihr das gnadenlos kommerziell ausschlachtet und hinterher einfach die Türen verrammelt, wenn ihr keinen Bock mehr habt, sondern dann müsst ihr auch ein öffentlich, sag mal, was du gerade skizziert hast, Volker, genau diese Szenarien dann eben dann umsetzen, dass ihr dafür sorgt, dass das irgendwie auf eine gewisse Weise der Nachwelt erhalten bleiben kann.
Hier im Chat sagt noch jemand, der Bafaxi sagt, das betrifft doch nicht nur die Spiele, sondern letztlich alles, was in die Cloud verlagert wird. Denn in Wahrheit besitze ich da nichts mehr, sondern habe nur ein verdecktes Abo abgeschlossen. Könnte man also sagen, dass jetzt diese Anfrage von der Piratenpartei vielleicht auf sowas Größeres abzielt? Oder warum machen die das jetzt bei dem Spiel ausgerechnet?
Aber ist einem nicht klar, dass man eine Art Abo abgeschlossen hat? Einmal durch eine Einmalzahlung sozusagen, in Anführungszeichen, also kein Abo, aber man hat halt sozusagen, was man ja kauft, ist ja immer nur, das ist ja bei Software typischerweise so, man hat ein Nutzungsrecht. Ich kaufe mir sozusagen einmalig Nutzungsrecht, solange die Server laufen, und ansonsten gibt es ja natürlich Dienste, da zahle ich tatsächlich monatlich dafür, dass ich die überhaupt nutzen darf. Und wenn die dann abgeschaltet werden, dann kann ich natürlich mich auf die Hinterbeine stellen und sagen, das finde ich aber doof, dass das passiert ist. Aber also wie gesagt, mir fehlt dann sozusagen die Schwelle, ab wann es denn überhaupt sinnvoll wäre, diese Verpflichtung tatsächlich zu bringen. Also World of Warcraft, angenommen, das könnte man gar nicht ohne die Server spielen. Kann man das? Kann man wahrscheinlich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich Kulturgutstatus. Eben hatte ich GTA Online gesehen. Das ist sicherlich auch schon sowas, wo man sagt, wow, das sind so viele Spieler über Jahre, Jahrzehnte gefühlt, wo dieses Spiel gespielt. Könnte das dann eine Relevanz haben? Und wessen Aufgabe ist das denn eigentlich? Oder würde es eher dazu führen, dass, wenn es da einen Zwang zu gäbe, dass die Hersteller einfach davon abrücken, solche Spiele zu machen? Dann gibt es die halt gar nicht mehr, dann kommt man gar nicht erst in die Gefahr.
Das glaube ich nicht.
Also nee, ich glaube es auch nicht.
Das Extremszenario wird es nicht geben. Ich glaube, dass es der Gesellschaft halt erst allmählich dämmert, welchen faden Beigeschmack eben diese Abo-Modelle haben. Das betrifft ja andere Dinge wie das Streaming ja auch. Also diese Abkehr von, ich besitze eine DVD, die ich im Regal habe. Wunderbar, muss ich nicht mehr so viel Staub putzen. Und wenn mir die Serie nicht mehr gefällt, dann ist sie weg frisst keinen Platz. Und ich habe natürlich viel mehr Angebot für eine vergleichsweise geringe Gebühr. Wenn ich daran denke, was ich damals für irgendwelche Videokassetten noch von Serien ausgegeben habe, dafür kriege ich ja mittlerweile dann eben das gesamte Angebot von Netflix, Paramount Plus oder sonst was. Also, aber der Beigeschmack ist, und das sehen wir auch ja schon, dann verschwinden Serien halt irgendwann plötzlich. Dann werden sie rausgenommen aus dem Angebot, und wenn da keine Nachfrage mehr gesehen wird, dann tauchen sie womöglich auch nie wieder auf. Dann sind sie einfach weg vom Fenster. Und auch da ist ja diese Kulturgutfrage gegeben. Ich finde, das muss man nicht unbedingt jetzt so konfrontativ gegenüber den Herstellern machen. Die sind einfach die haben die Zeichen der Zeit gesehen und haben sich mit ihren Business Cases, mit ihren Geschäftsmodellen daran angepasst und agieren halt entsprechend. Aber es ist letzten Endes ja irgendwie so eine Frage, die wir gesellschaftlich und weiß nicht, ob die Politik da auch der richtige Ort ist, um das zu entscheiden, weil das ja nur wieder auf Regulierung hinausläuft. Aber es ist zumindest eine sehr interessante Fragestellung, finde ich, die man sich eben stellen muss, nachdem wir jetzt so, naja, sag ich mal, das erste Jahrzehnt mit Streaming genossen haben und jetzt so langsam aber sehen, das hat auch so gewisse Kollateralschäden.
Ja, ganz häufig ist es ja dann, oder nicht ganz häufig, es gibt ja durchaus immer noch die Möglichkeit, dann tatsächlich Offline-Versionen zu kaufen. Also, ne, noch gibt es ja auch diese Silberscheiben, man glaubt es kaum noch. Das passiert ja mitunter, aber es gibt es natürlich auch für manche älteren Serien tatsächlich kaum noch. Ne? Die sind ja kaum noch aufzutreiben, dann findet man die meistens nur noch auf, ich sag mal, über Grauzone zu erreichenden Servern. Also irgendwo ist es meistens vorhanden, aber halt nicht mehr in der Legalität typischerweise. Also ne, das in Bezug auf die Serien von eben. Aber eine Möglichkeit ist mir noch eingefallen, was man natürlich durchaus versuchen könnte, Hersteller nicht vorzuschreiben, aber möglicherweise, also Spielehersteller jetzt speziell, die Cloud-Dienste betreiben. Eine Möglichkeit könnte ja in so einem Falle sein, dass man eben den Serverbetrieb abgibt. Und dann sagt, ja, okay, ihr könnt die Server weiter betreiben, wir kümmern uns jetzt nicht mehr drum. Nehmt sie hin, tut es. Also das hat sicherlich auch noch andere Nachteile, aber das könnte ja zumindest mal eine Lösungsidee sein. Man sagt, okay, wir stellen euch jetzt die Server zur Verfügung, könnt ihr machen, betreibt das, aber ohne uns. Und das kann natürlich immer noch sein, dass das dann keiner tut, weil das zu teuer ist, die Serverkosten, der Traffic zu hoch ist und so weiter. Aber das wäre natürlich noch eine Option, das irgendwann abzugeben, zu sagen, so, hier, nehmt hin, irgendwie zum Beispiel, wenn man eine Architektur hätte, die jetzt auf solche Spieleplattformen zu übertragen wäre, und dann macht man das halt weiter, so wie zum Beispiel manchmal schon Serien von einem Streaming-Anbieter zum anderen weitergereicht worden. Das ist natürlich ein bisschen anders vom Ansatz her, aber keine Ahnung, wenn angenommen Das ist ja nicht, also angenommen, irgendeiner, der, ne, in dem Falle Ubisoft, würde sagen, okay, wir wollen das jetzt nicht mehr, hat vielleicht eine der Spieleplattformen, Steam, Epic etc., Interesse, das weiter zu betreiben. Aber ob man es erzwingen kann?
Ja. Ja, ist eher so eine Sache, die vielleicht auf Freiwilligkeit beruht, aber denkbar wäre, wenn man das weiterdenkt, ja auch noch, dass es zum Beispiel so eine Art Pool-Lösung gibt. Also dass es vielleicht so eine Art gemeinnützige Organisation gibt, die dann halt die gealterten Spieletitel noch weiter betreibt auf einer Serverfarm und vielleicht durch eben dadurch, dass vielleicht die Nutzungsraten auch dann rückläufig sind durch das Alter des Spieles, dann auch der Betrieb aber wieder wirtschaftlicher oder kostendeckender zu realisieren ist, wenn man sozusagen das, die Serverkapazitäten hat, dann, dass man die dann teilt. Also keine Ahnung, man müsste das natürlich jetzt genau untersuchen, ob das möglich ist. Aber gut, auch da ergeben sich natürlich wieder viele Fragen, auch da weist der Chat dann zu Recht dann darauf hin. Gibt es zum Beispiel den Punkt, was ist denn, wenn da jetzt dann aber nachträglich Bugs entdeckt werden? Wer kümmert sich denn da drum? Ne? Oder eben letzten Endes halt auch dann der Punkt, trotzdem auch der Firmengeheimnisse dann eben, weil ja, der Serverbetreiber möglicherweise Einblicke hat in Dinge, die auch bei neueren Titeln nach wie vor von Belang sind und wo die Hersteller einfach sagen, nö, das möchten wir nicht preisgeben. Und das kann ich sogar verstehen.
Also ich finde die Fragen interessant, die dadurch aufgeworfen werden, aber ich bin nicht sicher, ob man die gerichtlich klären sollte oder könnte. Finde ich schwierig, das zu erzwingen.
Ja.
Zum Glück müssen wir das ja nicht entscheiden, sondern die EU-Kommission kann sich damit jetzt erstmal auseinandersetzen.
Stimmt. Viel Spaß damit.
Ja, wenn ihr schon keine richtige Lösung habt, wie soll es
ja,
dann
in, die innerhalb von Kommission 20 Minuten. Hinkommen? Genau, ja.
Wir haben alles in 20 Minuten gelöst, dann heißt es.
20 Minuten Lösung.
Ja, wir machen weiter, würde ich sagen.
Wir machen weiter.
Wir machen weiter mit erheiternderen. Was ist das ist so ein Superlativ von erheiternderen Sachen? So.
Das ist ja kein Superlativ.
Ja, ist spät. Komm, wir machen jetzt mit der What the Fuck News weiter.
Die What the Fuck News der Woche.
Das ist eine Steigerung.
Genau.
Yay. Yeah. Okay, What the Fuck News. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem tollen Heise-Show-Song vom Anfang. Da gibt es jetzt ein neues KI-Tool, das gerade gehypt wird, weil es mit seiner neuesten Version echt ganz gute Songs erstellen kann. Der Heise-Show-Song ist natürlich das absolute Highlight dieser KI, würde ich sagen. Der Hype mit dieser KI ging los mit einem bestimmten Lied, das sich über die sozialen Netzwerke verbreitet hat. Und diesen Song würde ich euch gerne einmal vorspielen.
Du mischst es hierbei granted, free of charge. To any person obtaining a copy of this software, an associated documentation files.
Ja, also.
To deal in the software without restriction.
Ist das also, nicht schön?
Ja, das Lied ist tatsächlich komplett KI-generiert. Und jetzt kommt's, wer es vielleicht noch nicht rausgehört hat. Der Text ist die MIT Open Source Lizenz. Da kann man halt einfach eingeben, was man möchte in diesem KI-Tool. Und der macht dann daraus einen Song. Und da wurde das testweise eben mit dem MIT, mit der MIT Open Source Lizenz gemacht. Und es wurde mit eingegeben, dass es eine Sad Girl Piano Ballade von einer Jazz-trained Singer-Songwriterin werden soll. Und es hat ja eigentlich auch tatsächlich ganz gut geklappt. Diese Software-KI heißt übrigens Suno AI. Runter kann jeder, wie wir auch mit unserem Heise-Show-Song, sich jetzt Lieder erstellen lassen. Wenn man...
Immer weiter.
Ja, sie hört nicht auf.
Sie hört nicht auf. Vielleicht kann Ralf in der Regie sie mal kurz ein bisschen stumm schalten. Das wäre super. Das ist
eine lange Lizenz.
Ja, ich wollte schon sagen, ich bin froh, dass es nicht die GPL ist. Ist, glaube ich, viel länger. Aber ich glaube, auch das hier ist nur ein Teil der MIT-Lizenz, oder? Ja. Die sind nämlich insgesamt schon sehr lang. Und ich glaube, die singen maximal 2 Minuten. Also ich weiß nicht, ob das reichen würde.
Aber wenn man sich jetzt sowas mit einem normalen...
Nicht wundern, ich habe mir gerade mein Licht ausgeschaltet.
Warum machst du das?
Ich bin gleich wieder da.
Okay. Dummheit. Ich erzähle noch ein bisschen weiter. Also wenn man sich das mit einem normalen Text vorstellt, kann das ja schon eigentlich fast ein ganz gutes Lied werden. Also vielleicht noch nicht ganz radioreif, aber es ist schon echt auf dem Weg dahin. Diese Suno AI wurde von 4 ehemaligen Mitarbeitern von Meta und TikTok entwickelt. Und es gibt auch schon eine Partnerschaft mit Microsoft, um die Musik-KI in Bing Chat zu integrieren. Dass diese Musik-KIs mittlerweile so gute Lieder produzieren, gefällt natürlich nicht jedem. Gerade erst haben rund 200 Musiker und Songwriter wie Katy Perry und Billie Eilish einen gemeinsamen Aufruf unterschrieben, in dem sie vor KI warnen. Zum einen befürchten sie, dass die Musik-KIs mit ihrer Musik trainiert werden, ohne dass die Künstler dafür entschädigt werden. Und zum anderen seien die KIs ein Angriff auf die menschliche Kreativität und die Existenzgrundlage vieler Musiker. Bisher schlagen ja aber noch die KI-generierten Spaßlieder wie die MIT Open Source Lizenz größere Wellen als ernst gemeinte Radiosongs. Es ist ja auch halt einfach lustig, damit rumzuspielen. Habe ich ja selbst gemerkt. Volker ist, glaube ich, auch schon sehr großer Fan davon.
Ich bin absoluter Fan davon. Also nicht von dieser MIT-License-Song-Geschichte, aber.
aber ja. von dem Tool. Und ich hab tatsächlich auch Ralf den Botti-Song samt Musikvideo gegeben. Das können wir einmal kurz noch
anspielen.
Sprich Botitris von seinen Befehlen. Ein Tag wie jeder seufzt der schwer, wenn ich doch nur auf Mallorca wär. Mit Worten wem ich stets exakt, doch manchmal fühl ich mich so matt. Die Organoid in ihrem Lauf, die halten Botti niemals auf. Botti nimmt uns auf, Botti der Bot in der Nacht. Träumt von Sternen.
Okay, ich glaube, es reicht, danke.
War das jetzt ein Plädoyer für KI-Musik oder
eher das Gegenteil davon? Das war einfach nur irre.
Das ist halt einfach ein 1-Male-Ballermann-Hit.
Ja, genau, also es gibt auch andere Varianten davon. Man kann auch Alternative Rock oder so machen, dann klingt das sehr anders. Oder die Metal-Version, also es ist sehr, sehr, sehr witzig, aber das hier ist ausgerechnet die... Ja, ich sag aber mal, die Ballermann-Variante.
Aber da war ja der Prompt nicht Ballermann-Hit, oder?
Ich weiß gar nicht, was hier genau der Prompt gewesen ist, wenn ich ehrlich bin.
Nee, aber war es nicht, glaube ich.
Ich habe nur die Lyrics geliefert. Und dann wurde daraus was gemacht.
Guck, das habt ihr von Markus Will, schreibst du, ich melde mich morgen krank, Ohren Ballermann bluten.
Ja, das wird jetzt veröffentlicht, dieses Lied. Ihr werdet sehen, vielleicht geht's viral.
Es ist, ja. Also nein, ich musste eben sehr lachen. Also, dass die Künstler, die übrigens ja mitnichten ständig ihre Lieder alle selbst schreiben, sondern Leute haben, die sie für die schreiben und ob es eine KI ist oder irgendjemand anderes, okay. Da sind wieder Jobs in Gefahr, will ich gar nicht leugnen. Die gleiche Gefahr haben wir übrigens genau auch. Uns betrifft die KI genauso bei Text und da war sie schon vorher da. Jetzt geht sie auf Audio und Video ist auch schon in Gefahr. Also sämtliche Branchen müssen sich umorientieren. Jeder muss zusehen, wie er damit positiv umgeht. Das Hauptproblem ist, glaube ich, werden meine Songs, wenn ich jetzt Künstlerin bin, werden die genutzt für Training? Das ist ja eine Urheberrechtsfrage. Na, und natürlich wird das alles, und wir wissen gar nicht, oder das stimmt so nicht, ich weiß nicht, muss ich jetzt an der Stelle sagen, ich weiß im Moment nicht, worauf jetzt Suno zum Beispiel trainiert ist. Das ist ja dieser eine Song oder dieser KI-Song-Ersteller, nachdem wir jetzt schon die Textgeneratoren hatten, kommen jetzt die Song-Ersteller. Worauf die trainieren, aber das ist nicht aufzuhalten. Und auch wenn Katy Perry Songs etc. raus sind, es gibt sehr, sehr viel freie Musik und das wird schon gut genug sein dafür, um damit trainieren zu können, was ja nicht heißt, dass ich damit einen Chart-Hit nachbauen will. Das ist ja genau der Witz an dieser KI. Ich glaube, das verstehen die halt immer noch nicht, dass die natürlich auf Basis von Trainingsdaten Dinge tun, aber die Sachen so auf Basis dieser Transformer-Technik zusammengerührt wird oder auch die, daraus neue Dinge entstehen, dass sie hervorragend dazu geeignet sind, um sehr wohl kreativ zu sein. Es wird ja immer, die Gefahr ist ja immer da, dass alle sagen, oh, die Kreativität ist weg. Das stimmt nicht. Das ist hervorragend, um sich inspirieren zu lassen zum Beispiel. Und mal ganz ehrlich, und das haben wir bei Bildern genauso gehabt, die Menschheit lässt sich ständig von anderen Dingen inspirieren. Jetzt macht es halt eine KI. Ich sehe schon, Malte will gleich eine Gegenrede antreten, finde ich gut.
Ja, ja, ja.
Also ich glaube, das fördert die Kreativität, aber es wird genauso den Mist fördern. Das sehen wir schon bei Text, das werden wir bei Audio genauso sehen. Und das haben wir bei Bildern auch gesehen. Ich glaube, dass das der Kreativität hilft.
Ich glaube schon, dass das aufzuhalten ist, nämlich wenn die Leute tatsächlich Kreativität wertschätzen würden. Das tun sie aber faktisch nicht. Also wir leben ja in der postmodernen, ja, wir leben in der Postmoderne, wir leben im Zeitalter des Remixes. Wenn man sich mal anguckt, womit selbst mit menschlicher Intelligenz zurzeit am meisten Geld gemacht wird, das sind Musiktitel, die gecovert werden, das sind Kinofilme mit gealterten Stars, die fortgesetzt werden. Also wir leben ja dermaßen krass in der Postmoderne und den Leuten fällt anscheinend überhaupt nichts mehr ein mit ihrer menschlichen Intelligenz. Deshalb bin ich auch mal so hin und her gerissen, wenn ich solche Aufrufe von Künstlern sehe. Ja, es gibt die Künstler, die wirklich kreativ sind und die richtig tolle Sachen machen. Ich glaube aber persönlich, die haben am wenigsten vor der KI zu befürchten. Gilt übrigens auch für Journalisten und YouTuber und sonst was. Ja. Aber all jene, die den ganzen Kram einfach in eine Schüssel packen und immer wieder durchmischen und dann immer wieder das Gleiche hervorbringen in irgendwelchen Abwandlungen, die haben ein ernsthaftes Problem, weil das kann die KI genauso gut und deutlich schneller als der Mensch das kann. Also ich sehe in der KI eher die Chance, dass Qualitäten herausgearbeitet werden. Aber ich bin bei dir, Volker, dass es natürlich eben einige, die sich das zum Geschäftsmodell gemacht haben, zu remixen, dass es denen natürlich verdammt gefährlich wird, es sei denn, sie betätigen sich einfach als Prompter und nutzen diese Technologien und hauen uns noch mehr von diesen Remixen um die Ohren. Das ist natürlich dann auch schlecht.
Also was halt tatsächlich, also das haben wir jetzt öfter auch schon in den letzten Sendungen mal gehabt, immer wenn es um so Generatoren ging, da heißt es ganz oft, es demokratisiert was. Tatsächlich könnte ich jetzt, wenn ich die Zeit hätte und Muße, obwohl ich nur halbwegs die Gitarre halten kann, so, könnte ich jetzt viel leichter Musik produzieren als noch vorher. Man brauchte vorher, also man braucht immer weniger eigene Kenntnisse, um trotzdem gute Musik machen zu können. Das haben wir schon an vier verschiedenen Stellen gesehen. Als Leute, die haben GarageBand benutzt, plötzlich, um Dinge machen zu können, weil da auch schon eine Begleitband drin ist. Das wird jetzt halt einfach auf ein ganz neues Level gehoben. Und jetzt, wenn ich jetzt angenommen, ich kann gar kein Instrument spielen, aber ich habe eine Idee für einen Text. Oder ich habe vielleicht nicht mal die Idee für einen Text, sondern ich habe Spaß daran, irgendeinen Prompt zu bauen, da kommt irgendein Text raus, den ich cool finde. Dann tue ich den in so ein Tool und dieses Tool erstellt mir neue Varianten oder erstellt mir Varianten mit einer Musikuntermalung. Und wenn die gut ist und eingängig, warum sollte sie denn nicht interessant sein? Wir sehen gerade auf TikTok zum Beispiel, dass Kleinanzeigen-Dialoge viral gehen, weil das erstens witzig ist, aber zweitens auch die Musik, die da rauskommt, mitunter gar nicht schlechter ist als ein Radiohit, muss man leider sagen. Oder zumindest kreativer ist. Ja, genau, das sagt eher was, und da hast du völlig recht, das sagt eher was über die Radiohits. Ja. Dieses Thema Remix ist natürlich völlig richtig. Man nutzt Dinge immer wieder, die schon mal gut funktioniert haben. Oder Samples, das ist ja auch so. In so vielen modernen Songs sind Samples alter Songs eingebaut. Und vor 20 Jahren waren es keine Samples, die eingebaut wurden, sondern da sind dann Teile aus irgendwelchen Klassikstücken eingebaut worden. Kann man ganz tolle, interessante Artikel oder auch Videodokus zu sehen. Ich glaube, wie war denn das noch? Ist nicht ein ganz bekanntes Riff von, war es die Purple? Ich glaube, das basiert auf der 5. Symphonie von Beethoven. Nur ist es rückwärts gespielt oder so. Ich weiß es jetzt nicht, ne? Nagelt mich drauf fest, aber solche Geschichten gibt es. Kann ich vielleicht im Nachhinein nochmal schauen. Also diese Inspiration gab es immer. Es geht nur jetzt viel schneller und es kann noch viel mehr Leute viel einfacher nutzen. Und deswegen glaube ich, es wird genauso sein wie mit den Textgeneratoren. Einerseits habe ich die Leute, die es gar nicht konnten, die können es jetzt ein bisschen, die werden ganz viel mittelmäßigen Kram produzieren. Wir haben
sie wieder. Wird wieder Müll abgeholt.
Genau. Und die Leute, die das richtig einsetzen, die werden damit viel, viel kreativer und besser werden können. Und die Leute, wie du gesagt hast, die sowieso kreativ sind und die neue Dinge schon immer erschaffen haben, die haben dadurch vergleichsweise wenig zu befürchten. Aber es wird halt einfach eine viel größere Masse geben. Und auch wenn ich besonders gut bin, muss ich unter der Masse hervorstechen und erstmal sichtbar werden. Und das wird der Geschmack entscheiden. Und wenn Malte recht hat, was ein bisschen deprimierend klingt an der Stelle, wenn wir in der Postmoderne leben und die Leute gar kein Interesse mehr dran haben, aber die Eingängigkeit vielleicht viel wichtiger ist, dann ist es halt so, dann ist die Menschheit selbst schuld. Und dann ist es okay, dann ist eigentlich nur noch das Problem da, darf man auf den Daten trainieren oder nicht, und das wird ja nur genau der Versuch sein. Die Musikindustrie ist ja sehr viel organisierter und klagefreudiger als zum Beispiel der Journalismus, wo jetzt die New York Times für alle alles austrägt im Moment gegen OpenAI. Die Musikindustrie hat schon viel, viel häufiger ihre Pfründe davon schwimmen sehen und hat gegen die Tauschbörsen geklagt ohne Ende und hat die auch an vielen Stellen niedergerungen. Das wird jetzt wahrscheinlich genauso wieder passieren. Aber was ist, wenn ich lizenzierte Inhalte habe? Wenn ein Musiklabel selber sagt, hier habt ihr den Musikbot von Universal Music. Da sind die Inhalte aller unserer Künstler drin. Ihr könnt den benutzen, ihr zahlt uns Lizenzgebühren. Ist das nicht ein Geschäftsmodell für die Musikindustrie? Wäre das nicht total geil?
Nein.
Und vielleicht sind die Künstlerverträge Nein, ich sage jetzt also nicht geil von der Musik her, sondern total geiles Geschäftsmodell für die Musikindustrie. Die sind ja immer viel zu spät dran mit sowas. Ich gebe gerade also eins, können sie haben, schenke ich ihnen.
Diese Sehnsucht danach, nur noch einen Prompt zu haben und bei dem Anbieter der KI zu verbleiben und nicht mehr die einzelne Website zu besuchen, nicht mehr das einzelne Lied zu hören oder zu suchen und zu finden. Also dieser Reiz erschließt sich mir sowieso nicht, wenngleich es in der Tat ein Geschäftsmodell ist, weil einige das wertschätzen. Es gibt ja schon Browser, da bewegst du dich nur noch in so einer Oberfläche, wo dir alles zusammengefasst wird. Für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich konservativ und oldschool bin oder ob das vielleicht dann einfach Bullshit ist, keine Ahnung, das wird die Zeit zeigen. Ein wichtiges Wort, was du gesagt hast, Demokratisierung, ich glaube, da sind wir wieder an einer Schwelle, die wir ja auch ja schon mit dem Internet an sich erlebt haben, dass das Internet als Kanal auch für jeden und die Demokratisierung ja auch, dass zum Beispiel jeder publizieren kann. Und da haben wir gesehen, und das ist ja auch, glaube ich, auch das, was ein bisschen bei dieser KI-Bewegung mitschwimmt. Auf der einen Seite ist es ganz fantastisch. Es ist ganz fantastisch, dass man nicht mehr den Flaschenhals hat, dass es nicht mehr ein Funkhaus mit Lizenz braucht oder eine Sendeinfrastruktur, um zum Beispiel ein Video in die Welt zu bringen und Leute über was zu informieren, was man wichtig findet. Andererseits haben wir eben auch ja gesehen, dass das eben auch mit einem Preis kommt, dass eben sehr viel Quatsch dann da erzeugt wird, dass eben also sehr viel Müll entsteht. Und dass eben auch gesellschaftliche neue Probleme entstehen, also diese ganzen Fake-News-Geschichten oder die Manipulation, die dann eben dann versucht wird, dann eben von Trollen und was weiß ich da alles dann ausgeht. Und da sehe ich natürlich bei der KI auch das große Problem, diese Demokratisierung der Mittel auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben aber das, was daraus erwächst an Folgeproblemen. Deshalb finde ich die Auseinandersetzung darüber auch so wichtig, dass man erkennt, es ist nicht nur, das ist ja, sag ich mal, wie im politischen Kontext. Demokratie, die man in Länder gebracht hat, hat ja auch mal gezeigt, auf der einen Seite fantastisch gegenüber vorher, aber eben erwachsenen Probleme im Umgang damit, mit diesen neuen Freiheiten klarzukommen. Und da sehe ich eben auch das große Risiko bei KI, dass da einfach auch Kollateralschäden sind, die jetzt dann einfach durch dieses sich darauf stürzen auf diese KI und durch dieses rasante Tempo, was wir da gerade sehen. Die Gesellschaft kann sich gar nicht schnell genug anpassen, wie das letzten Endes über sie kommt gerade.
Ja, das stimmt.
Wollen wir einmal zum nächsten Thema weitergehen, weil das ist sehr eng damit verwoben auch. da geht es nämlich darum, dass ja die KIs, wie Volker vorhin ja auch schon meinte, ja auch trainieren müssen mit Sachen, die schon da sind. Und da geht es jetzt darum, dass OpenAI ChatGPT mit 1 Million Stunden YouTube-Videos trainiert haben soll. Und zwar ohne Google oder die Videoproduzenten darüber informiert oder sie entschädigt zu haben. Die New York Times berichtet, dass sie von Quellen von OpenAI und Google erfahren hat, dass OpenAI Ende 2021 wohl das Trainingsmaterial ausgegangen ist. Und dann hat OpenAI einfach mit Hilfe des Programms Whisper die Inhalte von YouTube-Videos in Text umgewandelt und ChatGPT damit gefüttert. Tatsächlich hat Google das wohl sogar mitbekommen, ist aber nicht eingeschritten. Da frage ich mich zuerst einmal, warum sind die nicht eingeschritten?
Man unterstellt ja Google, dass sie selbst auch grenzwertig eben dieses Videomaterial transkribiert und genutzt haben, eben zum Trainieren ihrer eigenen KI-Modelle, und dass sie deshalb nicht als großer Ankläger in Erscheinung treten wollten, weil das sonst das Augenmerk darauf richtet, dass sie vielleicht auch da in der Richtung was gemacht haben könnten. Also das Problem ist ja wohl, dass dem zugrunde liegt, dass ja eben dann OpenAI in der Mangelung von eben Trainingsmaterial dann die Idee kam, dass man eben auch YouTube anzapft, was ja ein schier unerschöpflicher Quell von eben dann Datenmaterial und also Trainingsmaterial dann letzten Endes ist. Bisschen bizarr wirkt es vor dem Hintergrund. Es gab ja kürzlich so ein Interview vom Wall Street Journal mit der zuständigen Verantwortlichen, die ja nicht so recht dann darauf antworten konnte, was denn eigentlich für das Training genutzt wurde. Jetzt kurze Zeit später vernehmen wir, dass YouTube dann doch dann da genutzt wurde, was sie da noch mehr oder weniger abgestritten hat. Ja, das, da sind wir wieder bei dem Faktor Zeit, ne? Wie schnell das alles kommt, und augenscheinlich verlieren selbst diejenigen, die dafür zuständig sind, den Überblick oder ja, wollen es nicht preisgeben, ist vielleicht auch die Frage.
Ich glaube auch eher, ich glaube, sie wollte es nicht sagen. Das sah man in diesem Interview, das war ein Video-Interview, das war unglaublich, wie die sich da rumgewunden hat und immer so, ja, ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wenn die mal vor dem Kongress hätte aussagen müssen, ich erinnere mich da an den TikTok-Chef, der sehr souverän die schlimmsten Fragen beantwortet hat, und sie hätte ja nicht mal eine Antwort rausbekommen. Das ist schon, ja, die haben halt trainiert, wo es nur ging, ne? Also, wie war der Spruch? Das Internet war alle. Lass uns mal auf YouTube weiter trainieren, was ich irgendwie fast verblüffend finde, weil ich den Aufwand ganz schön groß finde, die ganzen Videos durch Whisper laufen zu lassen und zu transkribieren. Da hätte ich jetzt gedacht, so alle kann das Internet doch noch gar nicht sein. Aber weiß ich nicht. Also ja, weil das ist ja ein enormer Aufwand, das zu machen und dann zu sagen, ja, ich meine, die ganzen Videostunden, die ich da durchgehen muss, das ist ja ein irrer, also verstehe ich überhaupt nicht. Aber gut, ich glaube nicht, dass dadurch irgendwas wirklich besser geworden ist. Es sei denn, es gibt bestimmte Inhalte und bestimmte Inhaltsarten oder diesen YouTube-Stil, den ich halt nur da lernen kann. Das kann ja sein. Ging es um
menschliche Interaktion. Also vielleicht ging es ja gar nicht um die Information.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Also ich könnte mir vorstellen, Informationen findest du im Internet genug und auf YouTube viel zu wenig, dass dich da voranbringt. Aber wenn du dann zum Beispiel lernen möchtest, wie ein Chatbot möglichst plausibel mit einem Menschen interagiert, dann ist ja eigentlich das Erlernen von echten Konversationen das Beste. Also zum Beispiel diese Sendung hier jetzt dann einfach mal zu transkribieren.
Das geht man nicht. Frechheit.
Ja, das erklärt ja, das natürlich wiederum auch gewisse stimmt. andere ja. Schwächen.
Aber seht ihr, abgesehen davon, denn ein Problem, dass sie das gemacht haben, also urheberrechtsmäßig, weil es haben ja Leute diese Videos erstellt und da hochgeladen, und jetzt hat OpenAI die einfach benutzt, um ChatGPT zu trainieren. Ist das ein Problem oder muss man damit rechnen, dass wenn man irgendwas online stellt, dass das von jedem irgendwie benutzt werden kann?
Naja gut, dann können wir ja alles, was Urheberrecht angeht, gleich vergessen, weil wir stellen unsere Inhalte auch online, damit die gelesen werden können. Das heißt aber längst nicht, dass Chatbots dass irgendwelche KI-Bots das abgrasen dürfen, um darauf zu trainieren unbedingt. Das behalten wir uns ja auch vor, weil man muss sich dann halt natürlich fragen, was bedeutet denn das Urheberrecht noch? Und auch wenn ich was auf YouTube stelle und es dann YouTube-Lizenzen etc. gibt, ist es ja immer noch mein eigenes Werk an bestimmten Stellen. Jetzt kann man sagen, sind Gespräche, wie wir sie gerade führen, sind die urheberrechtlich großartig schützbar? Ist das überhaupt eine Relevanz für uns, dass das urheberrechtlich geschützt ist? Ich finde es halt dann relevant, wenn daraus Dinge gemacht werden, wobei jetzt gar nicht so sehr als Material für das Training einer KI, sondern eher, wenn irgendjemand jetzt hingehen würde und Ausschnitte daraus nehmen würde und uns in irgendwelche anderen Zusammenhänge reinstecken würde oder ähnliches. Da habe ich ein viel größeres Problem mit, als wenn jetzt unsere Konversation als Grundlage für irgendeine KI sozusagen dienen würde. Aber klar, man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, so, wir trainieren jetzt damit, das steht ja im Internet. Ich meine, das kann man in den USA vielleicht versuchen. Das ist ja auch so ein bisschen der Versuch gewesen von OpenAI, sich zurückzuziehen auf Fair Use. Das ist ja nochmal ein anderer Begriff, der ja über dem Urheberrecht quasi in den USA steht. Aber damit kann man halt nicht alles begründen.
Aber was bedeutet das dann genau in dem Zusammenhang mit dem Fair Use?
Ja, Fair Use heißt halt, dass ja im Endeffekt jetzt mal ganz grob gesagt, dass das für ein größeres oder ein ja, größeres Ganzes genutzt wird, also das Training dieses Materials verwendet wird, um etwas zur Verfügung zu stellen, was der Gesellschaft generell helfen kann. Ne? Also sowas in der Art und Weise. Das ist typischerweise dieser Fair-Use-Gedanke. Also ich nutze das, um etwas Gutes für die Gesellschaft zu erreichen. Dann müsste man es halt auch offen zur Verfügung stellen. Da hatten wir auch schon die Diskussion, OpenAI, sind die eigentlich überhaupt noch so, wie sie ursprünglich mal wollten? Da hat ja Elon Musk auch so seine Meinung zu gehabt. Und nur dann kann man sich, finde ich, auf Fair Use beziehen. Dann muss es aber auch jedem zur Verfügung stehen, was wiederum diesem Thema Demokratisierung weiterhelfen würde.
Ich glaube ja, dass diese ganzen juristischen Fragen und dass diese Urheberrechtssachen in vielerlei Hinsicht oder bei vielen vorgeschoben sind, weil das ist, was man mit dem Recht fassen kann. Also dieses von wegen, hey, ich werde da kopiert, das kann man einklagen. Das, was, glaube ich, zumindest den viele private Menschen, die zum Beispiel in den YouTube-Videos sich wiederfinden, eher pressiert, ist ja weniger die Frage, dass mein Video, das 300 Views hat, jetzt irgendwie monetarisiert wird von irgendjemandem. Das ist eher der Kontrollverlust. Dieses Gefühl, dass ja ein Stück meiner Persönlichkeit, ein Stück meines Aussehens oder was weiß ich, einfließt in diesen Topf, in dem das dann umgerührt wird und wieder was rauskommt. Und ich habe kürzlich mit ein Interview mit einem Synchronsprecher gelesen, der das sehr wahrhaftig und sehr, sehr plausibel wiedergegeben hat, der halt gesagt hat, unsere Stimmen werden dann halt genutzt, um dann da was zu synchronisieren mit KI. Es braucht uns nicht mehr und es ist aber eigentlich ja ein Teil unserer Persönlichkeit, der uns da weggenommen wird. Es ist gar nicht mal so nur diese Frage von, ich will da Geld für bekommen, sondern die sagen auch ganz klar, ich will diese Arbeitserleichterung an der Stelle auch nicht. Das macht mich ja aus, meine Stimme an der Stelle. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und die KI-Firmen, die kommen ja jetzt über den Ansatz, was Volker ja auch schon gesagt hat, so oder angedeutet hat mit Fair Use, dass es ja gar nicht jetzt so eins zu eins irgendwie kopiert wird, sondern dass man sich ja eigentlich nur inspirieren lässt, dass ja eigentlich dieses Trainingsmaterial ja eigentlich nur ein Anstoß ist, sag ich mal, irgendwo eine Interpreteranweisung, die in eine Richtung führt, die aber eben ja dann doch im Ergebnis etwas anderes ist, als das, was ja dann als Trainingsmaterial mal reingeflossen ist. Und da ist natürlich die Streitfrage, ne? Wenn ein mathematisches Grundmodell zugrunde liegt, ist es am Ende dann wirklich noch, ist es dann irgendwann etwas wirklich Eigenständiges oder ist es immer zurückzuführen auf die Summe der Teile? Egal wie viele Millionen oder Milliarden Parameter jetzt dieses Material auf dem Weg von der Quelle bis zum Ausgang manipuliert haben.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Hinweis mit den Synchronsprechern. Das eine ist ja, aus einer Synchronsprecherstimme eine künstliche Stimme zu machen. Aber eigentlich ist es ja mit der KI auch denkbar, diese Synchronsprecherei komplett wegzulassen, im Sinne von, eigentlich könnte ein Bruce Willis, das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil der unter Aphasie leidet, egal. Eigentlich könnte ein Bruce Willis, der hat ja seine Stimme zur Verfügung gestellt, ne? Also seine Stimmdaten, damit da Dinge weitergemacht werden können. Der könnte ja auch jetzt dann plötzlich Deutsch sprechen. Das ist ja das Irre. Ja. Ne? Du hast es ja selber schon mit HeyGen zum Beispiel vorgeführt, auch, glaube ich, auch eine heiße Show, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube. Du könntest ja mit deiner Stimme synchronisiert in allen Sprachen sprechen in Zukunft. Und ich glaube, da wird es hingehen. Das heißt, dieser Job des Synchronsprechers, der wird je nachdem, in welchen Bereichen sowieso wegfallen. Also ganz sehe ich einfach so, der wird wie Videotheken wahrscheinlich verschwinden. Es sei denn, man nutzt es als Kunstform. Ansonsten werden die großen Filmstudios auf die Idee kommen und sagen, keine Ahnung, Harrison Ford, Sonderlizenz abgeschlossen, die werden das in den wichtigsten Märkten anbieten, genau, mit der Originalstimme als KI-Synchronisierung. Bin ich ziemlich sicher.
Die Filmfirmen werden sofort darauf springen, weil ja die Synchronisierung war für sie ja nur Mühsal und teuer. Sie mussten da in jedem Land das organisieren, sie müssen sich dann noch mit den, ich sage jetzt mal aus ihrer Perspektive, lästigen Forderungen der Synchronsprecher, was jetzt Rechte und Honorierung angeht, auseinandersetzen. Da haben die keinen Bock drauf. Es wäre ja viel cooler für die, wenn sie den Film haben, watscheln den einmal durch, da durch die KI und peng, haben sie schon die synchronisierte Fassung. Instant, halbe Stunde maximal. Das wäre für die auch top. Aber du hast gerade das Thema Kultur gesagt. Das ist ja genau der Punkt. Der Chat hat auch schon darauf hingewiesen. Wie viele, erstens mal ist es so, was in den USA als männliche oder schöne weibliche Stimme gilt, ist bedingt nur in Deutschland, im Deutschen dann auch als solches. Das, allein deshalb schon haben ja eben diejenigen, die Dialogregisseure oder diejenigen, die es zu entscheiden haben, ja häufig auch Stimmen ausgewählt für die anderen Märkte, die ganz anders klingen als das Original. Man ist ja manchmal erschrocken, wenn man plötzlich einen Darsteller im Original hört, wie fiepsig der im Vergleich zur sehr männlichen Stimme im Deutschen dann klingt und so weiter. Und da ist ja eine Kunstform. Das geht manchmal auch brutal schief, das gibt's auch, gerade bei Low-Budget-Produktionen. Da ist es dann eben auch so, dass es dann manchmal nicht so toll klingt. Aber ich glaube, da geht auch was verloren einfach, wenn sich das ändert. Und aber da ist es eben auch die Frage, wertschätzen wir das denn eigentlich? Oder würden wir es in Kauf nehmen, dass es dann aber dadurch ja künftig dann trotzdem noch ein bisschen länger dauert?
Ja, und manchmal muss man ja auch noch Dinge anpassen. Ne? Ist ja auch schon im Chat hier gesagt worden, manchmal sind KI-Übersetzungen halt auch einfach komisch. Manchmal muss man Sprachwitz ja anpassen. Das sehen wir schon bei Texten, die wir übersetzen. Das geht halt manchmal gar nicht so gut. Und ja, du hast völlig recht. Es gibt ja auch zum Beispiel bestimmte Serien, die sind erst gut geworden durch die Synchronisation, die übrigens nicht nur die Sprache übersetzt hat, sondern ja manchmal die Dialoge total angepasst hat. Ich erinnere mich da lebhaft an, Gott, jetzt haben wir gleich wieder ein bestimmtes Thema, egal. Aber die zwei zum Beispiel, eine sehr gute Serie, aber nur in der deutschen Synchronisation, in der zweiten Variante übrigens. Die vorher war die vollkommen langweilig und dann haben sie gesagt, so jetzt ändern wir was an der Synchro und dann wurde das hier Kulthit, das ganze Thema. Aber ja, also da kommt echt noch was auf uns zu. Und wo kamen wir her? Ach, eigentlich ursprünglich vom Thema Musik.
Und eigentlich dann kam er von YouTube. ChatGPT wurde durch YouTube trainiert, ja.
Genau.
Ja,
ja, schwierig.
Es ist viel KI heute, es ist viel schwierig. Zum Glück müssen wir es nicht entscheiden.
Also
aber
wie immer.
Es ist wie immer.
Es ist alles immer synchron und es ist nicht lustig. Willkommen zur Heise Show.
Oh, bist du fies. Ich finde es hier mal sehr lustig. Ja, Lippensynchron nicht unbedingt.
Das war das harte Band der Ironie, was ich gespannt habe hier durch diese Sendung.
Malte hat gar keinen Spaß hier.
Oh Mann.
Jetzt ist raus.
Der tut nur so.
Genau.
Der lacht so. In Wirklichkeit gar nicht.
Dann tut es mir leid.
Innerlich meint er.
Weil die Sendung wird heute extrem lang. Wir sind schon.
Oh, wir sind jetzt schon, oh Gott, ja.
Deshalb müssen wir jetzt mal weitermachen mit der nächsten Rubrik.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Der Nerdgeburtstag hat nichts mit KI zu tun, ein Glück. Es ist Heinz Nixdorf, deutscher Computerpionier und Unternehmer, und er wäre am Dienstag 99 geworden. Aber er lebt natürlich nicht mehr, hätte man sich vielleicht denken können. Er ist leider schon 1986 gestorben, und zwar auf der CeBIT tatsächlich. Dort ist er gestorben. Genau, hier haben wir ein Bild von ihm. Ich erzähle euch ein bisschen was zu ihm. Heinz Nixdorf stammt aus einfachen Verhältnissen und konnte mithilfe eines Stipendiums angewandte Physik in Frankfurt studieren. Bei einem Werkstudentenjob bei Remington, wo Büromaschinen hergestellt wurden, lernte er Walter Sprick kennen und der überließ ihm schließlich seine Erfindungen. Nixdorf entwickelte daraus dann zum Beispiel den Elektronensaldierer und den Elektronenmultiplizierer. Diese Rechner auf Basis von Elektronenröhren konnte Nixdorf dann bei RWE weiterentwickeln. Er brach sein Studium dann ab und bekam von RWE 30.000 D-Mark Startkapital. Im Keller der RWE-Verwaltung in Essen gründete er dann das Heinz-Nixdorf-Labor für Impulstechnik. Da sitzt er in seinem Keller. Dort entstand dann auch der erste in Deutschland gebaute Röhrencomputer. Nixdorf konnte sich mit seinen kleinen Rechenmaschinen für mittelständische Unternehmen etablieren, obwohl der Markt eigentlich von amerikanischen Firmen wie IBM beherrscht wurde. 1967 entwickelte Nixdorfs Firma dann zusammen mit dem Büromaschinenhersteller Wanderer AG den ersten auf Halbleitern basierenden Kleincomputer, den Universalcomputer Nixdorf System 820. Hier im Bild. So klein, finde ich, sieht der nicht aus. Wo war ich? Da. 1968 übernahm Nixdorf dann die Wanderer AG und gründete die Nixdorf Computer AG. Die Firma wurde in den 70ern dann zum deutschen Marktführer im Bereich der mittleren Datentechnik und war sogar der viertgrößte Computerhersteller in Europa. Sie entwickelten da zum Beispiel elektronische Kassensysteme, Bankenterminals und Datenerfassungssysteme mit elektromagnetischen Bändern. Nixdorf war ein durchaus fortschrittlicher Unternehmer. Er gründete für eine bessere Ausbildung seiner Lehrlinge zum Beispiel eine eigene Berufsschule. Er baute einen eigenen Sportpark für seine Angestellten auf dem Firmengelände und er beteiligte seine Mitarbeiter am Gewinn des Unternehmens. 1986 starb Heinz Nixdorf dann mit 60 Jahren unerwartet auf einem Empfang der CeBIT in Hannover an einem Herzinfarkt. Die von ihm gegründete Stiftung Westfalen eröffnete 10 Jahre nach seinem Tod das erste deutsche Computermuseum, das Heinz Nixdorf Museumsforum, ein Weltmuseum für Bürokommunikation.
Das ist nicht sogar die erste CeBIT? Ich bin jetzt gar nicht
mehr ganz sicher. Das war die erste eigenständige CeBIT, habe ich gesagt.
Die erste eigenständige, genau. Ja, ja, das war, irgendwie war das sehr tragisch, weil das irgendwie dann dadurch ja überschattet war, aber hat natürlich der CeBIT über Jahre zumindest erstmal nicht Abbruch getan. Vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Also erstens, Besuch vom HNF lohnt sich immer und dieses Wochenende sogar kostenlos, weil da das Retro-Computer-Festival ist. Das heißt, da kann man dieses Wochenende, wenn ich mich nicht vertue, wir hatten auch eine Meldung dazu, kostenlos rein und da rumstromern und sich auch lauffähige Computer anschauen, also älteren Semesters, vielleicht ist das was für den einen, die andere.
Das ist in Paderborn, ne?
Also ach ja, genau, in Paderborn. Man muss ein bisschen ins Nichts reisen nach Paderborn. Nichtsdestotrotz, ich erinnere mich auch noch an die WDR-Computernächte, die immer von da gesendet wurden oder zumindest zuerst von da gesendet wurden. Sonnenflecken, Wegputzer wohnt
hast du in Paderborn.
Nein, also es ist so ein bisschen. Leute, das ist ganz gemein, weil in der Nähe ja auch immer dieser schlechte Bielefeld-Witz ist. Also ist ja alles gar nicht so weit auseinander. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu fahren. Also, da trefft ihr, wahrscheinlich trefft ihr euch. Sagt doch alle, hey, ich bin Heise-Show-Gucker.
Macht doch mal ein Heise-Show-Fan-Treffen.
Eine Heise-Show-Fan-Treffen, das haben wir jetzt zu spät, das müssten wir mit denen mal besprechen, das wäre doch lustig. Dann fahren wir alle dahin.
Dann fahren wir dahin und dann habe ich noch nie was davon gesehen, von diesen ganzen Geräten.
Umso witziger, weißt du was, dann machen wir, oh Gott, das ist dann die vollkommen ekelhafte Mansplaining-Show. Aber nein, dann, aber dann kannst du dir den ganzen Kram angucken. Du kannst aber auch in Hannover, gibt es ja auch eine Möglichkeit, sich lauter alte Computer anzugucken, aber nicht ganz so viele. Wir haben doch hier auch im Aufhof im Moment auch die Möglichkeit, da kann man auch ganz viele alte Konsolen spielen. Ist auch ganz lustig.
Ja, Volker aber ist da jeden Tag HNF. Nach Feierabend.
Nein, 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 nein. Ich war da einmal und habe gleich meine heiße Essenskarte verloren. Das war sehr lustig. Oh. Die wurde mir dann später von einer Kollegin gebracht.
Hast du zu wild gespielt?
War. Ja, viel zu wild. kann ich nur empfehlen. Wäre schön, wenn er noch länger gelebt hätte, finde ich.
Ja.
Also der ist echt früh abgetreten.
Warum lacht Malte?
Hat doch Spaß. Ich sehe diese Paderborn-Kommentare und so.
Was haben wir denn da so?
Positiv schockiert.
Verdursten oder Paderborner Pilsner ist aber echt keine leichte Entscheidung. Nee, ich finde, weiß ich nicht, ich habe es nicht mitbekommen. Musst du was vorlesen, wenn du was Lustiges gefunden hast?
Ich staune nur, was die Leute gegen Paderborn haben. Aber ich war da noch nie. Insofern
ich war kann da auch ich das noch nicht nie. Beurteilen.
Ich war da tatsächlich einmal und da habe ich tatsächlich das HNF besucht.
Oh. Okay, vielleicht machen wir mal einen Ausflug dahin.
Ich finde das lustig. Sollten wir mal überlegen, ob man das mal, vielleicht kann man mit dem HNF was zusammen machen.
Eine heiße Show vom HNF.
Live. Statt WDR Computernacht.
Genau.
Machen wir jetzt
eine heiße Show. Wir sind doch der legitime Nachfolger dieser
Einrichtung. Ich finde das lustig.
Okay, wir gehen das an. Wir werden Bescheid sagen, wenn das stattfindet. Jetzt, es ist schon 18 Uhr. Wir haben noch nicht das letzte Thema besprochen und wir haben noch kein Quiz gemacht.
Oh Gott. Leute, hoffe, was ist hier los? Es eskaliert. Ich hoffe,
niemand muss zu irgendwelchen Elternabenden, weil dieses fällt heute aus.
Nee, diesmal nicht.
Wir bräuchten eigentlich mal einen Showtruck, fällt mir gerade ein.
Ja, ich bin dabei.
Ich auch.
Jetzt brauchen wir nur noch den Truck. Malte, hast du einen?
Ja. Hä? Der bezahlt ja wohl Heise.
Okay, mal gucken. Nee, wir schauen mal. Bei so einem Matchbox-Auto.
Wir müssen jetzt weitermachen. Es geht jetzt weiter mit Thema 3. Jetzt wird es nochmal ernst. Schon letzten Sommer war ja bekannt geworden, dass vermutlich chinesische Hacker einen Masterkey für die Azure Cloud von Microsoft gekapert haben und damit unter anderem auf die Online-Exchange-Accounts von US-Regierungsbehörden zugegriffen haben. Schon damals sah Microsoft nicht so richtig gut aus. Der Angriff wurde nämlich nicht von Microsoft selbst entdeckt, sondern von einem Azure-Kunden. Die amerikanische Cybersicherheitsbehörde hat jetzt einen Bericht zu dem Vorfall vorgelegt und da kommt Microsoft noch schlechter weg. Was steht denn in dem Bericht?
Naja, es wird bemängelt, dass Microsoft halt Sicherheitsmaßnahmen nicht getroffen hat, die eigentlich bei anderen Cloud-Anbietern üblich sind und dass am Ende so eine ganze Kaskade von Fehlern dazu geführt haben, dass ihnen dieser Master Key überhaupt abhanden gekommen ist. Und das Ganze schließt dann mit dem dringenden Appell, dass eben Microsoft jetzt doch erstmal die Priorität darauf legen sollte, die Sicherheit herzustellen und jetzt nicht an weiteren Features zu feilen, weil solange dieses Fundament nicht gegeben ist, wäre das doch ausgesprochen riskant, was sie da treiben. Und das ist natürlich für einen Cloud-Anbieter, der, sag ich mal, in hohem Maße eben auch darauf angewiesen, als vertrauenswürdig zu gelten, natürlich irgendwo das der Worst Case. Besonders wenn das von so einer staatlichen Behörde dann da kommt, die da auch jetzt nicht in Verdacht steht, das ist jetzt unnötig, da schlecht zu machen. Ganz im Gegenteil, ich meine, die US-Behörden sind ja in hohem Maße eigentlich auch daran interessiert, diesen Anbieter im eigenen Lande zu nutzen und um eben dann in den USA zu verbleiben. Und es ist schon ziemlich vernichtend, dieser Bericht, der da rausgegeben wurde.
Ich fand ein Zitat noch sehr schön, dass Microsoft die Kompromittierung seiner kryptografischen Kronjuwelen nicht mal selbst bemerkt habe. Das finde ich einfach, also es ist so schön eigentlich, auch in der deutschen Übersetzung, dass man, ich sage, ja, das ist schon wirklich schockierend, weil es ist ja nicht so, dass Microsoft keine Spezialisten für diese ganzen Themen hätte. Dass das dann aber trotzdem so passieren kann, dass man quasi gefühlt so im eigenen Garten den Schlüssel hat liegen lassen und dann selber nicht mal mitbekommen hat, dass der längst entwendet wurde und sich dann eben irgendwie, ja, vermutlich chinesische Angreifer selbst mit diesem Schlüssel Zugangsdaten signieren konnten, also quasi ja einen Generalschlüssel hatten, um dann ja, in den verschiedenen Systemen, ich glaube, es war auf Exchange Online aufgefallen zuerst im letzten Jahr, dann da ihr Unwesen treiben konnten und auch unbemerkt das tun konnten, weil sie eben, wie gesagt, überall reinschauen konnten. Und das ist schon wirklich schlimm, weil es muss einem ja bewusst sein, dass es solche Generalschlüssel gibt und die muss man natürlich hüten. Ich meine, keiner, der irgendwie ein größeres Bürogebäude oder was auch immer betreiben würde, oder lass es ein Server irgendwie so ein Rechenzentrum sein, die haben da Sicherheitsschranken etc. pp., die würden ja nicht irgendwie den Schlüssel vor die Tür legen und dann sagen, kommt doch rein. Ach, wir haben das gar nicht mitgekriegt. Kameras haben wir übrigens auch nicht. Wir gucken gar nicht, ob jemand reinkommt. Und das ist schon ein bisschen fatal, wenn man bedenkt, welchen großen Anteil Microsoft mit Azure inzwischen an dem gesamten Cloud-Markt hat. Und die ja trommeln an allen Ecken und Enden dafür, dass da jeder reingehen soll. Und dann, wir achten auf DSGVO-Konformität. Aber das ist dann auch eigentlich fast schon egal wegen des Datenschutzes, weil irgendjemand hat halt einen Generalschlüssel und kann alles abgreifen. Also das ist schon peinlich. Und es erinnert so ein bisschen daran, wie Microsoft mal in frühen Zeiten dagestanden hat, weil die hatten ja überhaupt gar kein Sicherheitsmodell in den Windows 95, 98 Generationen. Das ist danach besser geworden mit Windows NT und etc. und den ganzen Nachfolgesystemen. Und da hat man gedacht, oh, jetzt haben sie es langsam verstanden, dass man Sicherheitskonzepte braucht. Und dann ist natürlich auch bei Windows immer wieder was schiefgegangen, aber spätestens bei der Cloud hätte man ja gedacht, das muss anders zugehen. Und im Moment häufen sich halt bei Microsoft die Vorfälle, wo das halt schief geht, wo man feststellt, oh, so richtig verstanden haben sie es noch nicht. Und das, obwohl Satya Nadella ja gesagt hat vor 10 Jahren, Cloud ist die Zukunft. Also die haben ja auch 10 Jahre Cloud-Erfahrung gesammelt. Da hätte man ja nur eigentlich erwarten müssen, dass da die Architektur besser aufgebaut ist. Also das ist schon ein Armutszeugnis.
Und das ist natürlich ja auch, weil du gerade sagtest, jetzt dieses Jubiläum, wir hatten ja vor einiger Zeit hier das ja auch in der Heise-Show besprochen, diesen Wandel von Microsoft raus aus diesen schwierigen Jahren in der Software, wo sie eben ja viel Kritik zurecht einstecken mussten, hin ins Cloud-Zeitalter, was ja eher dann auch ihren Ruf reingewaschen hat, die Reputation deutlich erhöht hat und dass sie ausgerechnet jetzt dann schon wieder so in Ungnade fallen und es ist ja eben nicht das einzige Problem gegenwärtig, sondern in letzter Zeit häufte sich ja auch einiges, was Microsoft betrifft. Also ich glaube, es bräuchte eigentlich nicht die CISA, die ihn vorschreibt, dass sie sich jetzt da zuallererst mal um dieses Grundvertrauen kümmern müssten. Das müsste jetzt tatsächlich, wenn es nicht angekommen ist, da schon längst eigentlich die höchste Priorität genießen in den nächsten Schritten, die Microsoft da macht. Weil sie brauchen jetzt nicht mit irgendwelchen witzigen Features um die Ecke kommen, wenn eben nicht gewährleistet ist, dass sie ihren Generalschlüssel ordentlich ins virtuelle Panzerschränkchen eingeschlossen haben.
Könnte sowas dann aber auch, ja. Ich mach noch ruhig dazu. Ich wollte eine neue Frage stellen. Achso,
ich hätte gesagt, jetzt kann man ja froh sein, dass es die CISA war und nicht irgendwie die EU-Kommission, die ihnen sagt, sie kommen nicht mehr in Europa rein, wenn das nicht gefixt wird, weil die ja schon genug Stress gerade haben, dachte ich halt nur. Aber deswegen war nicht so wichtig der Zusatz. Können wir auch rausschneiden im Nachgang.
Was wollte ich fragen? Achso, ob das noch irgendwo anders auch passieren könnte, also bei anderen großen Playern, irgendwie bei Google oder so, oder sind die einfach da besser aufgestellt? Also ist einfach Microsoft richtig schlecht da drin?
Das ist natürlich schwer pauschal zu beantworten, weil wir deren Sicherheitsvorkehrungen, die sind ja fast genauso geheim wie der Schlüssel selbst. Natürlich hat da jeder sein Sicherheitskonzept und rein theoretisch, wenn sie das lausig absichern, könnte das natürlich auch anderswo passieren. Und diese Schlüssel spielen ja in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Einerseits, um wie in diesem Fall jetzt in die Cloud reinzukommen, also Accounts, Tokens zu erzeugen, um eben Zugriff zu nehmen auf Dienste. Genauso spielen aber ja die digitalen Schlüssel auch eine große Rolle in der Ausspielung und der Vertrauenswürdigkeit von Updates. Also wenn zum Beispiel Smartphone-Betriebssysteme, wenn da Updates rausgebracht werden, sind die auch ja signiert mit einem Schlüssel. Und wenn dieser Schlüssel beispielsweise in die falschen Hände gelangt, könnte da ja auch dann eben Malware dann in einem nie geahnten Ausmaß unters Volk gebracht werden. Also so gesehen, diese digitalen Schlüssel, die spielen eine sehr große Rolle eben in der ganzen Sicherheitsarchitektur. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Konzerne einfach da schon eben auch wissen um die Gefahren und entsprechend auch dann vorsichtig agieren. Und bei Microsoft hätte ich es jetzt vor diesen Vorfällen eigentlich auch gedacht, dass die da ein bisschen sicherer unterwegs sind.
Ja, kann man echt ganz schlecht abschätzen. Und hier wird im Forum auch gerade, im Chat gesagt, dass die anderen so still sind, ist doch Zeichen genug. Die sind nur froh, dass es ihnen nicht passiert ist und werden seitdem wohl auch ihre Sicherheitsmaßnahmen überprüfen, ne? So wie Airbus halt nicht über Boeing lästert, weil, ne, wer da fehlerfrei ist, der werfe halt den ersten signierten Schlüssel oder so. Ihr versteht das Sprichwort. Also,
schön ist auch. Schön ist auch, Rot 13 muss doch genügen.
Doppelt ist noch doppelt viel besser. Rot doppelt Rot 13.
Ja. Anna Chat weiß wahrscheinlich nicht, was Rot 13 ist.
Nein, natürlich nicht.
Ist nicht was schlimm. Ist das? Na, jetzt fragst du auch noch.
Ja, okay. Eigentlich interessiert es mich eigentlich auch gar nicht.
Sehr gut.
Noch eine Frage aus dem Chat. Sind die Chinesen da rein digital rangekommen oder haben sie Social Hacking genutzt? Weiß man da irgendwas drüber, wie die das überhaupt hingekriegt haben?
Also das Einfallstor war ja augenscheinlich tatsächlich ein Mitarbeiter von Microsoft, an dessen Zugangsdaten sie gelangt sind. Inwieweit das Social Hacking eine Rolle spielt, ist eine gute Frage. Das ist eigentlich, also nach meinem Kenntnisstand ist das nie so richtig beantwortet worden, wie genau sie da vorgegangen sind.
Nico Ernst fragt noch, könnte das mit den staatlichen Infiltratoren zu tun haben, die Microsoft seit einem halben Jahr in seinen Systemen hat?
Das ist ja quasi
Infiltratoren.
Das ist ja schon länger. Also er meint ja Leute, die sich da halt rumtreiben, eben weil sie ja solche Zugangsmöglichkeiten hatten. Ich meine, ist das nicht seit Mitte letzten Jahres ungefähr diese Problematik mit den Masterkeys gewesen?
Seit Sommer letzten
also,
Jahres.
Also ja, das, genau. Und, ja, also das heißt, wahrscheinlich sind die nicht erst seit einem halben Jahr da drin gewesen. Oder es sei denn, er meint jetzt was völlig anderes. Ja, aber ja, es ist halt, ja, nicht schön. Also ich glaube, dieses Problem möchte keiner haben. Und dann wird man auch noch so sehr deutlich darauf hingewiesen, dass man doch jetzt mal irgendwie hier, seht mal zu, dass ihr euren Schlüssel nehmt, neue Schlösser machen lasst und dann den ordentlich in den Tresor legt, wie Malte eben schon so schön gesagt hat.
Aber ist das eigentlich jetzt nur ein Problem für Microsoft oder auch für die Leute, die Azure nutzen?
Ja, im Prinzip ist es ein Problem für alle.
Das, genau, das ist ein sehr weitreichendes Problem, ja. Weil in Azure liegt ja alles drin. Da liegt auf der einen Seite, sind da die Dienste auch mit verknüpft, die Microsoft selber cloud-basiert anbietet. Aber Azure-Kapazitäten werden ja auch genutzt, um eben selber da Sachen da zu platzieren. Also das Ausmaß ist schon sehr gewaltig, wenn eben so ein riesiger Cloud-Anbieter da kompromittiert wird.
Also sollten die Leute, die ihr Zeug da haben, ihr Zeug lieber rausholen?
Ja,
oder ist jetzt schon zu spät?
Das werden ja ganz viele nicht können. Ne? Microsoft hat so dafür getrommelt, dass die Leute von ihren On-Premise-Lösungen, also das, was halt viele Unternehmen noch haben, also auf eigenen Servern, dass die da wegkommen. Aber es gibt ja auch von diesen, also die meisten haben sowieso dann schon mal Hybrid-Installationen. Das heißt, möglicherweise komme ich über den Generalschlüssel der Hybrid-Installation dann trotzdem noch aus dem Cloud-Bereich sozusagen irgendwie an Daten dran, die dann vielleicht nicht ganz an der Stelle liegen. Da besteht halt das Problem. Im Prinzip könnte da jeder irgendwie, der diese Schlüssel hat, sich durch alle Instanzen bewegen und an alle Daten dran. Und da Microsoft aber so getrommelt hat dafür, werden manche auch gar nicht zurück können, so einfach. Also ich glaube auch nicht, dass die meisten, ich glaube, wenn man jetzt, also nicht, weiß nicht, bei uns, ich habe noch nicht gefragt, aber die Leute werden wissen, okay, ja, blöd, aber ich glaube, die allermeisten gehen davon aus, dass Microsoft das jetzt mal repariert, das Problem, und werden jetzt nicht alles plötzlich rumdrehen, weil ganz, ganz viel von den Geschäften die Leute machen, von dieser Infrastruktur abhängt. Kein Teams, kein Office, kein irgendwas in der Cloud, ja, würde einiges an Umrüstung bedeuten. Und für die, ganz ehrlich, es ist ja auch nicht für jeden so schlimm. Also klingt jetzt doof, aber man muss ja mal gucken, wie viele Geheimnisse habe ich denn da drin und wie viel Interesse könnte daran bestehen, meine Geheimnisse zu kennen. Ich will jetzt nicht in Post-Privacy gehen, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber solange der Geschäftsbetrieb für die meisten nicht gestört ist, ist das ja nicht schlimm. Solange die jetzt nicht dadurch alle meine Instanzen löschen könnten, dann wäre es schon blöd. Könnten sie vielleicht, aber haben sie ja nicht. Die haben sich ja anders fortbewegt.
Das Problem ist natürlich auch eine gewisse Ohnmacht, das wahre Ausmaß überhaupt einzuschätzen, weil ja auch möglicherweise Dienste, die wir nutzen, von denen wir nicht wissen, dass sie bei Azure ihre Daten da sichern, auch betroffen sind. Also wer kann denn da genau umreißen, welche Teile seiner Daten potenziell in Gefahr geraten sind durch die ganze Sache? Und wir wissen ja noch nicht mal, ob jetzt, in welchem Umfang da bei Azure jetzt tatsächlich alles auch dann öffentlich, oder was heißt öffentlich, aber zugänglich dann gewesen ist durch diesen Master Key, oder ob es da dann doch noch Brandschutzmauern an einigen Stellen gegeben hat. Also das ist tatsächlich so das große Problem dieser ganzen Sache, dass das schwer einzuschätzen ist. Und das, auch ein Vorwurf an Microsoft übrigens, der ja auch formuliert wurde, dass eben die Transparenz mit diesem Vorfall umzugehen eben auch nicht vorbildlich war. Dass sie ja einerseits da selber erstmal drauf gestoßen werden mussten, sie haben es nicht selber entdeckt, aber sie sind eben auch nicht da offensiv wirklich mit umgegangen im ersten Moment mit der ganzen Angelegenheit.
Die haben halt alle keinen Jürgen Schmidt. Warum sage ich das? Wir hatten ja Emotet-Befall vor ein paar Jahren und da war auch die Überlegung, wie geht man damit jetzt richtig um? Also, ne, dass man da eine Transparenz schaffen muss, ist ja sowieso klar, aber wie geht man richtig um? Und im Endeffekt haben wir gesagt, wir gehen offensiv damit um. Und das war, glaube ich, genau das Richtige, weil dadurch ganz viele Leute aufgeklärt wurden. Also, aber ist vielleicht, wir sind natürlich nicht so groß wie Microsoft, vielleicht ist das einfach komplizierter in so einem Riesenunternehmen.
So, liebe Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal zum Quiz.
Weil das Fahrrad fährt schon ohne sie los.
Nur 72 Minuten kommen wir zum Quiz.
Zum Glück ist meine Maus heute aufgeladen, weil sonst
das war jetzt
letzte
Test.
Woche hätten wir ein Problem gehabt, aber sie ist aufgeladen.
Noch besser übrigens, nach nerdigen 73 Minuten kommen wir zum Quiz. Und jetzt können sich Leute fragen, warum ich gesagt habe, das sind nerdige 73 Minuten.
Ja, das weiß ich auch.
Markus weiß es. Markus, das musst du nicht wissen. Ist nicht schlimm.
So, ist wirklich überhaupt nicht. Wir gucken jetzt, was ihr wisst. So.
Die Quizfragen der Woche.
Zum Glück muss ich ja hier gar nichts wissen. Ihr müsst wissen.
Ich hoffe, wir werden besser als letzte Woche.
Kann nur besser
werden. Es kann nur besser werden. Schlechter kann es nicht werden. Wir haben diesmal ein Quiz zu zwei Raumfahrtereignissen aus der Vergangenheit. Morgen, am 12. April, sind nämlich zwei Sachen passiert. Einmal ist Juri Gagarin? Wird es Gagarin? Ist es Gagarin oder Gagarin?
Gagarin sagt man, glaube ich.
Gagarin. Gagarin. Ganz verschieden. Gagarin, der ist ins Weltall als erster Mensch am 12. April 1961. Und am gleichen Tag, 20 Jahre später, hatte das Space Shuttle seinen Jungfernflug. Und deshalb gibt es jetzt zu Space Shuttle und Juri Gagarin ein Quiz.
Sehr schön.
Nicht verwandt und verschwägert mit Lady Gaga.
Wer weiß.
Ist Rita Schulz eigentlich eine KI?
Entschuldigung. Warum?
Einfach so. Ist so trocken immer. Egal.
Und ist das richtig, was sie da sagt?
Das ist durchaus richtig. Aber das ist nicht, was du meintest. Nee, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Aber okay. Sheldon Cooper war ein guter Hinweis. Ihr könnt übrigens auch eine Zahlen bitte dazu lesen. Vielleicht kann das jemand finden.
Für die Sendung nur hören, müssen wir es ja vorlesen. Ach so, 73 genau. Ist die natürliche Zahl zwischen 72 und 74. Sie ist ungerade und eine Primzahl, schreibt Rita Schulz im
Chat. Das ist korrekt. Ich lebe seit 1948. Das ist schön. Das freut uns. Rita ist
eine
echt
gute Nachricht
und lebt
heute. Die erste
seit
gute 1948. Nachricht.
Die erste gute Nachricht. Genau.
Aber wo ist denn die Quizfrage
eigentlich? Rita muss noch weiter raten. Es ist noch nicht die vollständige Antwort. Aber okay. Sheldon Cooper ist ein guter Hinweis. Der hat sich dazu ausgelassen und wird auch in dem Zahlenbitte erwähnt.
Okay, aber jetzt geht es um Gagarin. Und zwar Frage Nummer 1. Die Nachricht vom ersten Menschen im All war 1961 eine Sensation. Doch ab welcher Höhe beginnt gemäß der Karman-Linie der Weltall? Weltraum.
Let's go.
In einer Höhe von 100 Kilometern, 182 Kilometern, 250 Kilometern oder je nach Luftdruck unterschiedlich.
Ich tippe auf A.
Ich glaube auch A. Ich glaube auch A. Ging es nicht immer darum, wer eigentlich seine privaten Raumschiffe irgendwie, wer ist eigentlich in den Weltraum schon geflogen? Hat es Jeff Bezos geschafft mit seinem Flug oder nicht und solche Sachen? Ich glaube, 100 Kilometer ist die Grenze.
Da habt ihr euch aber heute schnell festgelegt. Beide A, 100 Kilometer. Und?
73 Kilometer. Nein.
Ihr habt einen Punkt, es kann schon mal nicht mehr schlechter werden.
Es sind schon mal besser als letzte Woche. Wir können schon aufhören.
Es ist schon besser als letzte Woche. Genau.
Eigentlich, wir sind jetzt schon beseelt.
Genau, es reicht schon.
Es ist wie ein Flug in den Weltraum.
Noch die Erklärung dazu. Laut der Karman-Linie beginnt der Weltraum ab 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. Der ungarisch-amerikanische Physiker Theodor von Karman schlug Anfang der 1950er die Grenze vor, um die Raumfahrt von der Luftfahrt unterscheidbarer zu machen. Nerdwissen? Die Karman-Linie orientiert sich an der Grenze, nach der die Zentrifugalkraft größer wird als die aerodynamischen Kräfte, die nahe 100 Kilometer erreicht wird. Sie hat ansonsten keine völkerrechtliche Bedeutung. Die NASA nutzt ein eigenes Maß von 50 Meilen. Das sind etwa 80,4672 Kilometer.
Schade, keine 73.
Nein.
Die Erklärung habe ich nicht ganz verstanden, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Egal. Muss Markus nochmal fragen. Aber ihr habt die Antwort richtig. Ich kenne übrigens Sheldon Cooper und Big Bang Theory.
Natürlich.
Weil mir das hier, ja, niemand sagt im Chat, der wirft mir vor, dass ich das nicht weiß. Aber das habe ich sogar gesehen.
Ah, oh. Ja, aber niemand wirft dir vor, dass du das nicht weißt. Also hallo, niemand tut das. Wer würde das tun, außer niemand?
Genau.
Ach, ich liebe das Wortspiel.
Okay, Frage 2. Warum umrundete Gagarin die Erde in seinem Flug nur einmal? Die Rakete schaffte nicht die notwendige Leistung für zwei Umrundungen. Die Landestelle wäre bei zwei Umrundungen möglicherweise außerhalb der Sowjetunion gewesen. Die Kapsel war nicht stabil genug gegenüber der Wärmestrahlung oder die Bremsraketen aktivierten zu früh.
Oh Gott. Jetzt müsste man wissen, 100, wie hoch ist denn der eigentlich geflogen? Also wohl über 100.
Wahrscheinlich.
Die Frage ist ja, ob die wegen dieser Wärmestrahlung, ob der quasi noch in diesem Bereich gewesen wäre, dass er die ganze Zeit geglüht hat. Das würde mich wundern. Dann würde ich C eigentlich irgendwie ausschließen wollen. Die Bremsraketen aktivierten zu früh.
Ich habe hier noch ein Bild von Gagarin für euch. Das hilft euch bestimmt dabei.
Das hilft total. Ja, bin ich ganz sicher. Man sieht ihm das noch an. Genau, guck mal, er guckt nicht so glücklich. Er guckt konzentriert.
Sehr ernst.
Es ist sehr hell. Ja. Sagt uns das irgendwas? Nichts. Die Landestelle wäre bei 2 Orbits möglicherweise außerhalb der... Der ist auch in der Wüste runtergekommen, oder? War das nicht so? Konnte man das damals noch nicht so gut abschätzen? Die Rakete schaffte nicht die notwendige Leistung für 2 Umrindungen. Kommt mir komisch vor. Vielleicht tatsächlich... B
ich wäre, weiß es nicht. Die Landestelle wäre bei 2 Orbits möglicherweise außerhalb der Sowjetunion gewesen.
Ich würde B sagen, einfach aus B. Sicherheit. Also, dass die gesagt haben, das kriegen wir nicht so genau koordiniert, lass mal gucken, eine Umrundung reicht. Aber keine Ahnung, im Endeffekt komplett blind geraten.
Okay, Volker rät B, Malte.
Ich tendiere zu A.
A ist, die Rakete schaffte nicht die notwendige Leistung für 2 Umrundungen.
Ja, weil das war ja nur noch sehr früh im Raketenzeitalter oder im Weltraumflugzeitalter, dass man da möglicherweise das falsch eingeschätzt hat und oder nicht so präzise. Also würde ich jetzt mal einfach mal raten.
Okay, dann haben wir einmal A bei Malte und B bei Volker. Und richtig ist B.
C.
Schade. Nee, es ist tatsächlich, Volker hat recht. Es war nur eine Umrundung möglich, weil ansonsten die Flugzeit mindestens einen Tag hätte dauern müssen und bei 2 Umrundungen wäre die Landestelle bereits an der Grenze zum Ausland gewesen. Das wollte man vermeiden.
Nico hat noch so einen Tipp jetzt reingeworfen gehabt. Ich weiß nicht, der könnte zu der Erklärung passen. Er sagte, es war ein rein ballistischer Flug. Das heißt, da war gar nichts mit Bremsraketen etc. dann. Er ist dann quasi rausgeflogen und dann über die Grenze wieder zurück. Möglicherweise, wenn das der Hinweis bedeuten sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich sehr gut dazu passt. Dann wäre er halt sonst wo gelandet, wenn man ihn höher rausgeschossen hätte, damit er 2 Umrindungen schafft. Naja.
So, wir haben zwei Punkte schon bei Volker, einer für Malte. Frage Nummer 3. Eine Chance gibt's noch. Welches Space Shuttle war beim ersten Testflug denn die Raumfähre? Discovery, Challenger, Atlantis oder Columbia?
Oh, ich habe es gewusst, dass das kommt.
Ich habe auch ein Video vom Start. Erkennt man das, was das Space Shuttle ist?
Nur wenn man den Namen lesen kann.
Ich glaube nicht. Dann kann ich euch das jetzt schon zeigen. Ich glaube, es steht da nicht. Ich hoffe.
Da steht USA. Das ist ja top. Ja, das. Warte mal. Also, die Enterprise ist nie geflogen, außer auf dem Rücken von einem Transportflugzeug, ja. Ne? Die kommt leider auch gar nicht vor. Das hätte so schön was aussehen. Oh Gott, Discovery Challenger. Challenger ist eine der kaputt. Die abgestürzt.
Die 1986 ist, ne? Also explodiert ist. Ja.
Ja.
Ich würde Columbia tippen.
Capri. Warte mal, beim ersten Testflug. Also Challenger ist ja danach noch geflogen. Discovery. Discovery wäre vom Namen eigentlich am schönsten für so einen ersten Testflug, ne? Aber haben die das danach ausgesucht? Warum Columbia? Wie kommst du auf, wieso Columbia?
Naja, so die Anspielung auf Kolumbus, Pioniertaten, Entdeckung.
Atlantis klingt mehr so nach Unterwasser, ne? Ist nicht so gut für einen Testflug eigentlich, aber die gab's ja wirklich. Ich finde Discovery irgendwie am schönsten, aber ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich.
Aber schöne Antworten kann man doch gut nehmen.
Ich finde Discovery schön. Das erinnert mich irgendwie, aber eigentlich hätte es ja die Enterprise sein sollen. Das alles andere ist eigentlich blöd. Egal.
Gibt's leider nicht. Also, nimmst du Discovery?
Ich nehme Discovery aus.
Und Malte nimmt Columbia?
Ich nehme Columbia, damit Volker mit 2 Punkten Vorsprung gewinnen kann.
Wieso das denn? Es kann sein, dass du jetzt recht hast.
Ja, das könnte sein. Das ist nämlich so, Malte. Columbia ist richtig.
Ui.
Die Columbia war das erste Space Shuttle, das am 12. April 81 mit der STS-1 Testmission ins All flog. Erfahrener Kommandant an Bord war John Young, der als einziger Mensch 4 Raumfahrzeuge steuerte.
Ich meine gerade im Chat gelesen zu haben, dass das Video gar keine Rakete zeigt, sondern wie Anna im Feierabend mit dem Rad davon rast.
Ja, ja, weil sie gleich die Zeit aufholen muss. Aber das funktioniert meistens nur bei, keine Ahnung, Superman oder Werner oder so, ne? Ich glaube, bei Werner rasen sie auch irgendwann so schnell um die Erde, dass sie Borsti retten können.
Borsti, oh Gott, der war so schlecht, der Film.
Der Film, ja, aber Borsti war sehr niedlich. Kennt ihr Borsti im Chat?
Ja, aber nee, aber komm, Werner war nur der erste gut und da auch nur die Comic-Sequenzen.
Ja, das ist richtig. Nur diese Comic-Sequenzen.
Und die sind grandios. Die kann man sich selbst 2024 noch angucken.
Ist das mit dem Fußballspiel auch am Anfang?
Ja, genau.
Ja, oh.
Holzbein Kiel gegen.
Ah, oh, das war ja großartig.
Ah, oh, herrlich.
Anna, du guckst so, als würdest
herrlich.
Du das nicht kennen.
Wen wundert es denn?
Ach Mensch, das muss man doch. Ach, echt jetzt? Ja, du kommst natürlich auch aus Frankfurt, nicht aus Norddeutschland, ne?
Ja.
Oh, ich fange gleich an. Nee, Leute, wir müssen ganz schnell Schluss machen, sonst fange ich an, jetzt irgendwie gleich zu reden.
Ja, Anna versteht wieder nichts. Das ist wahr, es ist auch viel zu spät. Ich muss jetzt mit meinem E-Bike nach Hause düsen und ins Bett gehen. Es ist schon fast 6:30.
Du gehst schon ins Bett.
Ja, heute schon.
Heute schon, es war so schlimm.
Wegen uns hier.
Genau, völlig durch. Nee, Anna, wir machen dir einen Song von dem Zahlen bitte mit Suno oder dem anderen Ding.
Mit den
das Zahlen mit der 73. Bitte zu 73. Mal okay. Gucken, ob das funktioniert. Oder habe ich das lustig?
Im Stil von Werner.
Ich
kenne zumindest das Werner-Lied. Das Beinhardt.
Im Stil von Torfrock, ne? So, genau. Hat nicht Torfrock viel von der Musik gemacht, aber nicht nur.
Ja, Beinhardt wie ein Rocker, ne?
Ja, oh.
Genau, Anna kennt dafür Grüne Soße. Das ist wahr. Die gab's vor 2 Wochen. Oder waren
Grüne Soße. Dengel, Dengel, Dengel. Oh ja, oh, sehr schön auch. Oh, ich liebe es.
Okay. Feierabend.
Oh, wir machen hier gleich.
Party. Wir machen jetzt Aftershow.
Aftershow, genau.
Aftershow-Party. Okay, dann vielen Dank für alle, die so lange mit uns heute hier dabei waren. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Donnerstag, 17 Uhr, sind wir wieder am Start. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüssikowski.
Das muss.